4000 Hertz.
Historische Heldinnen. Inspirierende Frauen der Geschichte.
Mein Name ist Anna Segers. Ich wurde geboren am 19. November 1900 in Mainz. Aufgewachsen als Nettie Reiling in einer intellektuell regen jüdischen Familie, entwickelte ich schon früh ein starkes Interesse an Literatur und Geschichte. Dieses Interesse führte mich zu einem Studium der Kunstgeschichte und Sinologie an den Universitäten Heidelberg und Köln, wo ich mich tiefgehend mit kulturellen Strömungen auseinandersetzte, die mein späteres Werk beeinflussen sollten. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, wandte ich mich dem Schreiben zu und wurde Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands, was meine literarische und politische Richtung entscheidend formte. Im Jahr 1933, als die Nazis die Macht ergriffen, erkannte ich schnell die Gefahr, die nicht nur mir, sondern allen kritischen Stimmen drohte. Mein erstes großes Werk, Die Gefährten, erschien nur wenige Monate vor der Machtergreifung der Nazis und kritisierte offen die politischen Verhältnisse. Meine Bücher wurden von den Nationalsozialisten verboten und verbrannt. Die drohende Verfolgung zwang mich, 1933 nach Paris zu fliehen, wo ich mich im Exil weiterhin literarisch und politisch engagierte. Als die Nazis 1940 Paris besetzten, floh ich nach Südfrankreich. Diese Jahre des Kampfes, der Angst und der Unsicherheit spiegeln sich in vielen meiner Werke wider, darunter auch Transit, das die verzweifelten Versuche von Flüchtlingen beschreibt, aus dem besetzten Frankreich zu entkommen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte ich 1947 nach Deutschland zurück und entschied mich für die Deutsche Demokratische Republik als meine neue Heimat. In Ost-Berlin wurde ich zu einer führenden kulturellen Figur und wurde für viele Jahre Vorsitzende des Schriftstellerverbands, wodurch ich maßgeblich die literarische Szene beeinflusste. Meine Romane und Erzählungen darunter, Die Toten bleiben jung und Die Entscheidung, thematisieren oft den Widerstand gegen Faschismus und Ungerechtigkeit und zeigen mein unermüdliches Engagement für soziale und politische Themen. Mein literarisches Schaffen wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Nationalpreis der DDR. Und mein Engagement in der DDR-Kulturpolitik blieb bis zu meinem Lebensende bestehen. Trotz gesundheitlicher Probleme in meinen letzten Lebensjahren blieb ich aktiv und engagiert. Mein Name ist Anna Segers. Ich bin gestorben am 1. Juni 1983 in Berlin. Ich hinterließ ein tiefgründiges literarisches Erbe, das bis heute als ein starkes Zeugnis für Widerstand und menschliche Würde in Zeiten der Dunkelheit gilt.
Mein Name ist Stephanie Kwolek. Ich wurde geboren am 31. Juli 1923 in New Kensington, Pennsylvania. Meine Kindheit war geprägt von den Gesprächen mit meinem Vater, einem Naturforscher, der meine Leidenschaft für die Wissenschaft weckte. Trotz finanzieller Schwierigkeiten nach dem Tod meines Vaters, als ich 10 Jahre alt war, schaffte es meine Mutter, meine Bildung zu fördern. Ich schloss mein Studium der Chemie am Margaret Morrison Carnegie College des Carnegie Institute of Technology im Jahr 1946 ab. Trotz der Herausforderungen, die mit meinem Eintritt in die von Männern dominierte Wissenschaftswelt verbunden waren, begann ich meine Karriere bei DuPont, wo ich bald mit der Erforschung von Polymeren betraut wurde. Mein Fokus lag darauf, eine leichte, aber starke Faser für den Einsatz in Reifen zu entwickeln, um die Treibstoffeffizienz von Fahrzeugen zu verbessern. Anfang der 60er Jahre machte ich eine bahnbrechende Entdeckung. Während eines Experiments isolierte ich eine polymerbasierte Flüssigkeit, deren Moleküle eine außergewöhnliche Ausrichtung und Festigkeit zeigten. Diese Flüssigkeit wurde später unter dem Namen Kevlar bekannt, ein Material, das sich durch seine enorme Reißfestigkeit und Hitzebeständigkeit auszeichnet. Meine Entdeckung war zunächst auf Skepsis gestoßen, doch die weiteren Tests bestätigten die herausragenden Eigenschaften des Materials. Kevlar hat eine breite Anwendungspalette gefunden, von der Verbesserung der Sicherheitsausrüstung für Polizei und Militär bis hin zu Sportgeräten und sogar in der Raumfahrt. Trotz des kommerziellen Erfolges blieb ich meinem Forscherdrang treu und widmete mich weiterhin der Entwicklung neuer Materialien. Neben meiner wissenschaftlichen Arbeit engagierte ich mich für die Förderung junger Wissenschaftlerinnen, Meine Bemühungen wurden mit mehreren hohen Auszeichnungen gewürdigt, einschließlich der National Medal of Technology, die ich 1996 erhielt. Mein Engagement und meine Entdeckungen haben nicht nur das Feld der Materialwissenschaft revolutioniert, sondern auch das Leben von Millionen von Menschen sicherer gemacht. Ich setzte mich leidenschaftlich dafür ein, dass die nächste Generation von Wissenschaftlern, insbesondere junge Frauen, ermutigt wird, ihre Träume zu verfolgen und die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Mein Name ist Stephanie Kwolek. Ich bin gestorben am 18. Juni 2014. Mein Tod trat nach einer kurzen Krankheit ein, während ich in einem Krankenhaus in Wilmington, Delaware, behandelt wurde. Mein Vermächtnis als Pionierin in der Chemie und als Vorbild für zukünftige Generationen von Wissenschaftlern lebt in meinen Entdeckungen und den durch sie inspirierten Menschen fort.
Mein Name ist Madame C.J. Walker. Ich wurde geboren am 23. Dezember 1867 in Delta, Louisiana. Meine Eltern, Owen und Minerva Breedlove, waren ehemalige Sklaven. Und ich wuchs in einer Zeit großer sozialer und wirtschaftlicher Umbrüche auf. Nachdem ich im Alter von 7 Jahren meine Eltern verlor, zog ich zu meiner Schwester und ihrem Ehemann nach Vicksburg, Mississippi. Hier arbeitete ich hart in den Baumwollfeldern und im Haushalt. Mit 14 Jahren heiratete ich, um meinem schwierigen Zuhause zu entkommen. Diese Ehe brachte mir meine geliebte Tochter Alelia. Doch das Glück währte nicht lang, da mein Ehemann Moses McWilliams früh verstarb. Im Jahr 1888 zog ich nach St. Louis, Missouri, wo ich als Waschfrau arbeitete. Hier wurde mir die Bedeutung von Bildung und politischer Beteiligung durch meine Mitgliedschaft in der St. Paul African Methodist Episcopal Church bewusst. Mein Interesse für Haarpflege begann, als ich selbst unter starkem Haarausfall litt, was mich in die Forschung trieb. Ich lernte von Annie Malone, einer Pionierin in der Haarpflegebranche, und entwickelte schließlich meine eigene Produktlinie, Madame Walker's Wonderful Hair Grower. Mit der Gründung meiner eigenen Firma, der Madame C.J. Walker Manufacturing Company, begann mein Aufstieg zur ersten afroamerikanischen Selfmade-Millionärin. Ich reiste quer durch die USA, bildete Tausende von Walker-Agentinnen aus und hielt Vorträge, die Frauen ermutigten, ihre eigene wirtschaftliche Unabhängigkeit anzustreben. Neben meinem Geschäftserfolg engagierte ich mich stark für die Bürgerrechte und war eine bedeutende Unterstützerin der National Association for the Advancement of Colored People und der Anti-Lynching-Bewegungen. Mein soziales Engagement führte zur Schaffung von Bildungsmöglichkeiten für Afroamerikaner und zur Unterstützung von schwarzen Künstlern und Schriftstellern. Gegen Ende meines Lebens ließ ich die Villa Levaro in Irvington, New York, erbauen. Ein prächtiges Anwesen, das als Treffpunkt für führende Vertreter der afroamerikanischen Gesellschaft diente. Meine Gesundheit verschlechterte sich jedoch, und trotz meines erfolgreichen Lebens litt ich unter den Komplikationen von Bluthochdruck. Mein Name ist Madame C.J. Walker. Ich bin gestorben am 25. Mai 1919 in meinem Haus in Irvington. Ich starb an den Komplikationen einer Hypertonie, aber mein Erbe lebt weiter durch mein unermüdliches Streben nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit und sozialer Gerechtigkeit für schwarze Menschen, insbesondere Frauen.
Mein Name ist Victoria. Ich wurde geboren am 24. Mai 1819 im Kensington Palace in London. Ich erblickte als Tochter des Herzogs Eduard von Kent und der deutschen Prinzessin Marie-Louise Victoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld das Licht der Welt. Meine Kindheit war geprägt von den strengen Regeln und der isolierten Erziehung unter dem sogenannten Kensington-System, das von meiner Mutter und ihrem Berater Sir John Conroy entworfen wurde. Dieses System sollte mich kontrollieren und sicherstellen, dass sie Einfluss auf mich behalten konnte. Trotz meiner isolierten Jugend und dem frühen Tod meines Vaters ergriff ich beherzt die Zügel der Macht, als ich nach dem Tod meines Onkels, König Wilhelm IV., am 20. Juni 1837 den Thron bestieg. Ich war entschlossen, eine unabhängige Herrscherin zu sein, was ich durch die sofortige Entlassung der Berater meiner Mutter und die Berufung meiner eigenen Berater demonstrierte. Die Heirat mit meinem Cousin, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha im Jahr 1840, erwies sich als eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Albert war nicht nur mein Ehemann, sondern auch mein engster Vertrauter und Berater. Gemeinsam navigierten wir durch die politischen Gewässer des britischen Empires, förderten Reformen in Bildung und Wohlfahrt und unterstützten die Entwicklung von Kunst und Wissenschaft. Unsere Ehe brachte 9 Kinder hervor, deren Ehen über ganz Europa verteilt politische Allianzen festigten. Dies stärkte die Position Großbritanniens auf dem internationalen Parkett. Meine Rolle als Mutter und Staatsführerin wurde oft durch die komplexen Anforderungen, die an mich gestellt wurden, herausgefordert. Doch ich stand diesen Herausforderungen mit Würde und Entschlossenheit gegenüber. Nach dem unerwarteten Tod von Albert im Jahr 1861 zog ich mich in eine tiefe und öffentliche Trauer zurück, die fast 40 Jahre dauern sollte. In dieser Zeit war ich bekannt für das ständige Tragen von Schwarz und seltene öffentliche Auftritte, was zu meinem Image als trauernde Witwe führte. Trotz meiner Trauer blieb ich politisch aktiv und interessierte mich besonders für die Expansion des Empires, was die Errichtung des britischen Einflusses in Übersee sicherte. Ich überlebte mehrere Attentatsversuche und jede dieser Herausforderungen festigte meinen Ruf als starke und entschlossene Monarchin. Im Laufe meiner langen Regierungszeit sah ich bedeutende technologische Fortschritte und kulturelle Entwicklungen, die das viktorianische Zeitalter prägen sollten. Das goldene Jubiläum meiner Herrschaft im Jahr 1887 zeigte die tiefe Verehrung und den Respekt, den ich von meinen Untertanen und weltweit genoss. Es war ein Fest, das die Stabilität und den Erfolg meiner Regentschaft feierte. Mein Name ist Victoria. Ich bin gestorben am 22. Januar 1901 auf Schloss Osborne auf der Isle of Wight, nachdem ich fast 64 Jahre lang Königin war. Ich starb an den Folgen einer Hirnblutung, umgeben von meiner Familie. Mein Tod markierte das Ende einer Ära und ich hinterließ ein Erbe der Stärke, des Fortschritts und der tiefen persönlichen Resilienz.
Mein Name ist Lina Bobardi. Ich wurde geboren am 5. Dezember 1914 in Rom, Italien. Meine Kindheit verbrachte ich in einer Zeit großer politischer Umbrüche, was meine späteren Werke und mein Engagement für gesellschaftliche Belange stark prägen sollte. Ich studierte Architektur an der Universität Rom, wo ich 1939 meinen Abschluss erlangte. Kurz nach meinem Studium begann der Zweite Weltkrieg. Und während dieser Zeit arbeitete ich für das Büro von Gio Ponti in Mailand. Meine Arbeit war jedoch nicht nur auf Architektur beschränkt. Ich engagierte mich auch im Widerstand gegen die faschistischen Kräfte und schrieb Beiträge für die Zeitschrift Domus, was meinen Glauben an die Rolle der Architektur als soziales Werkzeug festigte. 1946 war ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich heiratete den Kunstkritiker und Journalisten Pietro Maria Bardi und gemeinsam wanderten wir nach Brasilien aus. Dieser Umzug eröffnete mir neue kreative Möglichkeiten. In Brasilien begann ich, eine Architektur zu entwerfen, die sich durch ihre Offenheit und ihren demokratischen Geist auszeichnete. Mein Engagement für die Nutzung lokaler Materialien und Techniken sowie mein tiefes Interesse an der brasilianischen Kultur führten zur Schaffung ikonischer Bauten wie das Museu de Arte de São Paulo, das 1968 eröffnet wurde. Das Museum ist berühmt für seine innovative Glaskonstruktion und die schwimmenden Formen seiner Räumlichkeiten, die Kunstwerke scheinbar im freien Raum schweben lassen. Meine Vision beschränkte sich nicht nur auf große Kulturinstitutionen. Im SESC Pompeia, einem ehemaligen Fabrikgelände, das sich in ein kulturelles Zentrum verwandelte, verband ich Elemente des industriellen Erbes mit brutalistischen Neugestaltungen. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie Architektur soziale Interaktion fördern und Gemeinschaften stärken kann. Neben meinen architektonischen Unternehmungen war ich auch in der Möbeldesign- und Bühnenbildgestaltung aktiv, immer mit dem Ziel, Design und Kunst für alle zugänglich zu machen. Mein beruflicher Weg war nicht frei von Hindernissen. Trotz meiner Errungenschaften sah ich mich oft mit Widerständen konfrontiert, sei es aufgrund meines Geschlechts in einer von Männern dominierten Branche oder wegen meines fortwährenden Kampfes gegen konservative politische Kräfte in Brasilien. Doch diese Herausforderungen stählten meinen Willen, mich durch meine Arbeit für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Alle Fakten wurden von einem Menschen geprüft und gegebenenfalls korrigiert. 4000 Hertz 2024.